Sie hören die Live-Aufnahme einer Predigt von Evangelist Josef Schmid.
Wir kommen zu unserer heutigen Textlesung und lesen den ersten Teil der Lebensgeschichte von Josef. Aus 1. Mose, Kapitel 37, die Verse 1 bis 36. Das ganze Kapitel. Jakob aber wohnte im Lande, in dem sein Vater ein Fremdling gewesen war, im Lande Kanaan. Und dies ist die Geschichte von Jakobs Geschlecht. Josef war 17 Jahre alt und war ein Hirte bei den Schafen mit seinen Brüdern. Er war Gehilfe bei den Söhnen Bilhas und Silpas, der Frauen seines Vaters, und brachte es vor ihren Vater, wenn etwas Schlechtes über sie geredet wurde. Israel aber hatte Josef lieber als alle seine Söhne, weil er der Sohn seines Alters war, und machte ihm einen bunten Rock. Als nun seine Brüder sahen, dass ihn ihr Vater lieber hatte als alle seine Brüder, wurden sie ihm Feind und konnten ihm kein freundliches Wort sagen. Dazu hatte Josef einmal einen Traum und sagte seinen Brüdern davon. Da wurden sie ihm noch mehr Feind. Denn er sprach zu ihnen: Höre doch, was mir geträumt hat. Siehe, wir banden Garben auf dem Felde, und meine Garbe richtete sich auf und stand, aber eure Garben stellten sich ringsumher und neigten sich vor meiner Garbe. Da sprachen seine Brüder zu ihm: Willst du unser König werden und über uns herrschen? Und sie wurden ihm noch mehr Feind um seines Traumes und seiner Worte willen. Und er hatte noch einen zweiten Traum, den erzählte er seinen Brüdern und sprach: Ich habe noch einen Traum gehabt. Siehe, die Sonne und der Mond und 11 Sterne neigten sich vor mir. Und als er das seinem Vater und seinen Brüdern erzählte, schalt ihn sein Vater und sprach zu ihm: Was ist das für ein Traum, den du geträumt hast? Soll ich und deine Mutter und deine Brüder kommen und vor dir niederfallen? Und seine Brüder wurden neidisch auf ihn. Aber sein Vater behielt diese Worte. Als nun seine Brüder hingegangen waren, um das Vieh ihres Vaters in Sichem zu weiden, sprach Israel zu Josef: Hüte nicht deine Brüder das Vieh in Sichem? Komm, ich will dich zu ihnen senden. Er aber sprach: Hier bin ich. Und er sprach: Geh hin und sieh, ob's gut steht um deine Brüder und um das Vieh, und sage mir dann, wie sich's verhält. Und er sandte ihn aus dem Tal von Hebron, und er kam nach Sichem. Da fand ihn ein Mann, wie er umherirrte auf dem Felde. Der fragte ihn und sprach: Wen suchst du? Er antwortete: Ich suche meine Brüder. Sage mir doch, wo sie hüten. Der Mann sprach: Sie sind von dannen gezogen, denn ich hörte, dass sie sagten: Lasst uns nach Dothan gehen. Da zog Josef seinen Brüdern nach und fand sie in Dothan. Als sie ihn nun sahen von Ferne, ehe er nahe zu ihnen kam, machten sie einen Anschlag, dass sie ihn töteten, und sprachen untereinander: Seht, der Träumer kommt daher. So kommt nun, und lasst uns ihn töten und in eine Grube werfen und sagen, ein böses Tier habe ihn gefressen. So wird man sehen, was seine Träume sind. Als das Ruben hörte, wollte er ihn aus ihren Händen erretten und sprach: Lasst uns ihn nicht töten. Und weiter sprach Ruben zu ihnen: Vergießt nicht Blut, sondern werft ihn in die Grube, hier in der Wüste, und legt die Hand nicht an ihn. Er wollte ihn aber aus ihrer Hand erretten und ihn seinem Vater wiederbringen. Als nun Josef zu seinen Brüdern kam, zogen sie ihm seinen Rock aus, den bunten Rock, den er anhatte, und nahmen ihn und warfen ihn in die Grube. Aber die Grube war leer und kein Wasser darin. Und sie setzten sich nieder, um zu essen. Indessen hoben sie ihre Augen auf und sahen eine Karawane von Ismaelitern kommen von Gilead mit ihren Kamelen. Die trugen kostbares Harz, Balsam und Myrrhe und zogen hinab nach Ägypten. Da sprach Juda zu seinen Brüdern: Was hilft's uns, dass wir unseren Bruder töten und sein Blut verbergen? Kommt, lasst uns ihn den Ismaelitern verkaufen, damit sich unsere Hände nicht an ihm vergreifen. Denn er ist unser Bruder, unser Fleisch und Blut. Und sie gehorchten ihm. Als aber die midianitischen Kaufleute vorüberkamen, zogen sie ihn heraus aus der Grube und verkauften ihn um 20 Silberstücke den Ismaelitern. Die brachten ihn nach Ägypten. Als nun Ruben wieder zur Grube kam und Josef nicht darin fand, zerriss er sein Kleid und kam wieder zu seinen Brüdern und sprach: Der Knabe ist nicht da, wo soll ich hin? Da nahmen sie Josefs Rock und schlachteten einen Ziegenbock und tauchten den Rock ins Blut und schickten den bunten Rock hin und ließen ihn ihrem Vater bringen und sagen: Diesen haben wir gefunden, sieh, ob's deines Sohnes Rock sei oder nicht. Er erkannte ihn aber und sprach: Es ist meines Sohnes Rock. Ein böses Tier hat ihn gefressen, ein reißendes Tier hat Josef zerrissen. Und Jakob zerriss seine Kleider und legte ein härenes Tuch um seine Lenden und trug Leid um seinen Sohn lange Zeit. Und alle seine Söhne und Töchter kamen zu ihm, ihn zu trösten. Aber er wollte sich nicht trösten lassen und sprach: Ich werde mit Leid hinunterfahren zu den Toten, zu meinem Sohn. Und sein Vater beweinte ihn. Aber die Midianiter verkauften ihn in Ägypten an Potiphar, des Pharao Kämmerer und Obersten der Leibwache. Bis hierher.
Meine Lieben, Römerbrief 8,18. Ich bin überzeugt, dass diese Zeit Leiden nicht Gewicht haben gegenüber der Herrlichkeit, die uns offenbart werden wird. Meine Lieben, heute sprechen wir in unserem Text viel über Leiden. Diejenigen unter uns, die auch viel leiden, oder andere, die meinen, viel zu leiden, das ist unser Trost. Wir sehen auch die Ursache der Leiden, wo auch wir oft dabei auch etwas beteiligt sind. Wir beginnen heute die Geschichte über das Leben von Josef, dem Sohn Jakobs. Wir beginnen mit dem heutigen Text. In 1. Mose Kapitel 37.
Jakob aber wohnte im Lande, in dem sein Vater ein Fremdling gewesen war, im Lande Kanaan. Und dies ist die Geschichte von Jakobs Geschlecht. Josef war 17 Jahre alt und war ein Hirte bei den Schafen mit seinen Brüdern. Er war Gehilfe bei den Söhnen Bilhas und Silpas, der Frauen seines Vaters, und brachte es vor ihren Vater, wenn etwas Schlechtes über sie geredet wurde.
Meine Lieben, wir sehen hier den Jüngling Josef mit 17 Jahren. Er hat wie jeder Mensch auch eine Vorgeschichte, nicht nur eine Nachgeschichte. Seine Vorgeschichte war, er war der 11. Sohn von Jakob. Er wurde geboren weit, weit vom Land Kanaan entfernt. Dort, woher Abraham stammte, sein Großvater. Meine Lieben, wir kennen die Geschichte auch von Jakob, auch von Abraham, wie er auszog aus dem Vaterlande. Wir kennen diese Geschichte auch, wie Jakob fliehen musste vor seinem Bruder Esau, wegen dem Betrug, den er begangen hatte, um den Segen vom Vater zu erreichen, und flüchtete dann in das alte Vaterland, wo der Abraham ausgezogen war. Josef ist in diesem Land dort geboren, als 11. Kind. Wir kennen die Geschichte von Jakob, wie er dort dem Laban diente. Er liebte die Tochter Rahel von Laban und wollte sie heiraten. Laban sagte: Du musst mir 7 Jahre für sie dienen. Nach 7 Jahren gab ihm der Laban die Schwester, die Lea, zur Frau, die nicht sehr hübsch war. Und deshalb ein Problem machte dem Jakob. viele Jahre. Aber Lea bekam Kinder, Rahel keine. Wir sind dann durch die Verquickung mit den Mägden. Es waren 10 Kinder da, der 11. war Josef. Wir sehen auch genau den Zeitpunkt, wo er geboren war. Sein Vater diente 2x7 Jahre bei Laban und nach 14 Jahren Dienst wurde der Rahel das erste Kind geschenkt, nämlich den Josef. Alle anderen waren schon da, waren 14 Jahre und weniger älter als Josef. Er wuchs dort auf. Laban verlangte von Jakob, dass er weitere Jahre ihm diente für den Anteil der Herde. Also als Josef 6 Jahre alt war, floh dann der Jakob mit Josef, dem 6-jährigen Kind. Wir kennen auch dann die Geschichte, dass die Mutter von Josef, die Rahel, auf dem Weg ins Land Kanaan bei Bethlehem starb, bei der Geburt von Benjamin, dem 12. Sohn. Meine Lieben, eine traurige Vorgeschichte. Also Josef hatte keine Mutter und er wuchs auf mit den Söhnen, den älteren Söhnen von Jakob, die Söhne der beiden Mägde. Das war sein Los. Aber der Vater, der war ja auch noch da.
Israel aber hatte Josef lieber als alle seine Söhne, weil er der Sohn seines Alters war, und machte ihm einen bunten Rock.
Josef wurde vom Vater Jakob mehr geliebt. Das heißt ganz offen, Jakob hatte den Josef lieber als seine Brüder. Die Begründung war ganz sicher schon darin, weil seine gewünschte Lieblingsfrau von allem Anfang an die Rahel war und nicht die Lea, auch nicht die Mägde, die auch ihm Kinder gebaren, sondern Rahel und damit ihr erster Sohn nach 14 Jahren, der Josef. Und Josef war auch ohne Mutter, wie Benjamin, der kleine Säugling, auch. Meine Lieben, er war 17 Jahre alt, aber der Vater hatte ihn bedeutend lieber. Er machte ihm sogar einen schönen Rock.
Ich bin
Als nun seine Brüder sahen, dass ihn ihr Vater lieber hatte als alle seine Brüder, wurden sie ihm Feind und konnten ihm kein freundliches Wort sagen.
Hier kommen wir zu der Eifersucht der Brüder. Weil der Vater die anderen Kinder weniger lieb hatte als Josef, er hatte Josef lieber als alle anderen, wurden alle neidisch auf Josef. Am Vater konnten sie die Wut nicht auslassen, aber am Josef, sie begannen ihn zu hassen. Eifersucht schon gegenüber einem 17-Jährigen von Männern, die 14 Jahre älter waren, mehrheitlich. Also, was kann man da machen? Der Leidende war Josef. Aber auch gegenüber dem Vater. Sie machten nicht immer, was dem Vater wohlgefiel. Sie lebten für sich. Und Josef war vom Vater angestellt, dass er ihm rapportieren musste, wenn die Brüder was Verkehrtes machten. Also die Brüder wurden von Josef kontrolliert im Auftrag des Vaters. Heute würde man sagen, ja, der verpfeift seine Brüder. Meine Lieben, Unrecht musste schon damals eben aufgedeckt werden. Und das Unrecht lag mal bei den Brüdern, die aus Hass alles Negative und Böse tun wollten. Meine Lieben, Hass, Eifersucht bringt den Menschen oft in ganz schlimme Not, die sich immer mehr und mehr steigert. Da kommt der Mensch allein gar nicht mehr heraus. Das oft von Kindheit an, weil Bevorzugungen da sind. Jakob hatte eine Verantwortung. Aber andererseits war Josef als einziger seiner 11 Söhne ohne Mutter. Und der kleine Säugling Benjamin war auch ohne Mutter. Es waren 12 Söhne total. Meine Lieben, diese Entwicklung schürte Hass, Bosheit. Und Hass, sagt die Bibel, wer den Bruder hasst, ist ein Totschläger. Das sehen wir im Leben Josef ganz klar verwirklicht. Er musste durch Tiefen gehen. Dann kam noch etwas dazu.
Dazu hatte Josef einmal einen Traum und sagte seinen Brüdern davon. Da wurden sie ihm noch mehr Feind. Denn er sprach zu ihnen, hört doch, was mir geträumt hat. Siehe, wir banden Garben auf dem Felde, und meine Garbe richtete sich auf und stand. Aber eure Garben stellten sich ringsumher und neigten sich vor meiner Garbe. Da sprachen seine Brüder zu ihm, willst du unser König werden und über uns herrschen? Und sie wurden ihm noch mehr Feind um seines Traumes und seiner Worte willen.
Josef hatte einen sehr komischen Traum. Er träumte beim Kornfeld, es war geerntet und früher band man die Garben von Hand. Und er band eine, seine Garbe, die stand im Feld fest. Und seine Brüder, ihre Garbe, die sie machten, die neigten sich vor seiner Garbe. Meine Lieben, eine komische Sache. Hat er das fantasiert oder hat er das geträumt? Wir wissen, er hatte das geträumt. Nun, so sonderbare Träume hat man den Drang zu erzählen. Er verstand ja den Traum im Moment auch nicht. Er war noch Teenager, 17-jährig. Nun, seine Brüder, die verstanden den Traum. Aha, willst du noch König werden über uns? Und wir müssen uns vor dir alle beugen. Sie empfanden das als Superhochmut von Josef. Und sie wurden noch umso neidischer. Ihr Hass wuchs und wuchs ohne Ende. War das richtig, dass Josef diesen Traum den Brüdern erzählte? Vielleicht war es Naivität. Oder vielleicht hat er zu viel Vertrauen zu den Brüdern. Aber er musste sie erzählen. Der Traum bewegte sicher auch ihn. Aber er verstand ihn ja nicht. Aber die Brüder verstanden ihn. Der Hass wuchs derart, ja, Hass kann zu Mordgedanken führen.
Und er hatte noch einen zweiten Traum. Den erzählte er seinen Brüdern und sprach: Ich habe noch einen Traum gehabt. Siehe, die Sonne und der Mond und 11 Sterne neigten sich vor mir. Und als er das seinem Vater und seinen Brüdern erzählte, schalt ihn sein Vater und sprach zu ihm: Was ist das für ein Traum, den du geträumt hast? Soll ich und deine Mutter und deine Brüder kommen und vor dir niederfallen? Und seine Brüder wurden neidisch auf ihn, aber sein Vater behielt diese Worte.
Er hatte einen weiteren Traum, nämlich er träumte von der Sonne, vom Mond und von 11 Sternen. Und alle diese fielen vor ihm nieder. Hochmut pur, könnte man sagen, oder nicht? Sogar sein Vater, der ihn bevorzugte, der ihn liebte, er tadelte ihn. Was ist das für ein Traum? Er warte so wirklich, dass Vater und Mutter und alle deine 11 Brüder vor dir niederfallen sollen. War wieder ein so komischer Traum, aber alles in die gleiche Richtung. Menschlich begreifbar, dass die Brüder noch neidischer wurden. Begreiflich, dass sie sagten, gegen den müssen wir ankämpfen. Und sie glaubten irgendwie auch noch mehr an die beiden Träume Josefs als vielleicht Josef selber. Er verstand die Sache ja nicht ganz. Und wir sehen hier nun der liebende Vater auf einer Seite. Er tadelt Josef deswegen. Warum träumst du so Sachen? Aber eine unterschiedliche Reaktion trotzdem. Die Brüder wurden noch neidischer, noch eifersüchtiger. Und der Vater, er bewegte diese Worte in seinem Herzen, wie Maria seinerzeit vor der Geburt Jesu. Sie bewegte die Worte im Herzen. Meine Lieben, wir haben immer zweierlei Reaktionen. Jeder Mensch hat seine negative Seite, du und ich. Die Frage ist nur, wie reagiert man auf diese negative Seiten? Warum reagierte der Vater anders? Warum wurde der Vater nicht neidisch auf Josef? Warum wurden die Brüder noch neidischer auf ihn? Bis zum bösen Hass. Ganz einfach. Der Vater liebte Josef, die Brüder neideten den Josef. Wenn wir jemanden neiden, können wir ihn nicht lieben. Neid und Liebe gegenüber einem Mitmenschen gehen nie zusammen. Es ist unmöglich. Entweder neide ich einen Menschen oder ich liebe ihn. Und wenn ich dasselbe zu hören bekomme, reagiere ich auch anders. Wir müssen uns da ganz klar mal auch prüfen, wie reagieren wir auf Dinge, die uns fremd sind. Sind wir überhaupt noch neidisch? Oder sind wir gefestigt in der Gnade Jesu Christi? Sind wir befreit von diesem schwersten Übels und Sünde, die ein Mensch haben kann? Neid gehört zu den schlimmsten Sünden. Daraus entsteht sogar Krieg. Meine Lieben, wir müssen uns da ernstlich prüfen, lieben wir nur mit Worten den Mitmensch oder haben wir ihn wirklich auch lieb, auch wenn etwas uns unverständlich und falsch oder sogar verfälscht erscheint. Wir richten dann nicht, sondern wir beten.
Folgen, Vertrauen, will ich.
Das entwickelte sich weiter.
Als nun seine Brüder hingegangen waren, um das Vieh ihres Vaters in Sichem zu weiden, sprach Israel zu Josef: Hüte nicht deine Brüder das Vieh in Sichem? Komm, ich will dich zu ihnen senden. Er aber sprach: Hier bin ich. Und er sprach: Geh hin und sieh, ob's gut steht um deine Brüder und um das Vieh, und sage mir dann, wie sich's verhält. Und er sandte ihn aus dem Tal von Hebron, und er kam nach Sichem.
Josef, von seinen Brüdern gehasst wegen Neid, vom Vater nicht nur bevorzugt, aber auch vom Vater beauftragt, gewisse Dienste auszuüben. Der Vater wusste und sah, dass seine Söhne nicht richtig immer handelten. Das hatte zur Folge, sie mussten beaufsichtigt werden. Ich habe in meinem Leben viele Menschen angetroffen, die hatten wirklich eine Art von Verfolgungswahn. Man würde sie ständig kontrollieren. Ich habe diese Menschen oft genau auch angesehen. Diese Verfolgten, waren sie dort oder dort, immer wieder kam das zum Vorschein. Man ist bei mir auf den Fersen, man lässt mir keine Freiheit, man misstraut mir, wie all die Sachen heißen. Nun, der eigentliche Grund, wenn wir vor Gott und vor den Menschen unsere Aufgaben erfüllen, brauchen wir uns ja von nichts zu fürchten. Wenn wir aber uns selber auch überheben und eigenwillig handeln, und dann empfinden wir jede Überwachung oder jedes Einmischen in die Tätigkeit als Angriff. Nun, die Brüder, sie gingen am liebsten weit weg, ohne Vater und ohne Josef. Josef hatte klar den Auftrag, nach den Brüdern zu sehen. Und wenn etwas schief lief, musste er dem Vater das berichten. Heute sagen wir, man verpfeift die Leute. Man kann doch nicht verpfiffen werden, wenn alles in Ordnung ist. Dann empfinden wir nicht, dass wir ständig verpfiffen werden. Aber wenn wir was zu verdecken haben, dann kommt dieser Zustand. Die Brüder, es waren alle beieinander, ohne Benjamin, der war noch zu klein. Die waren mit der ganzen Herde nach Sichem gegangen, das ist eine ziemlich große Entfernung von Hebron, und sie hüteten dort die Schafe. Vielleicht hat es dort auch viel mehr Gras gehabt, Futtermittel. Sie waren dort und der Vater, er sandte Josef mit dem Auftrag, zu sehen, wie es den Brüdern geht und schauen, wie es dem Vieh geht. Beides. Das war sein Auftrag, darum musste er dorthin reisen. Meine Lieben, auch Gott gibt klare Aufträge. Die Frage ist nur, machen wir sie oder schummeln wir uns durch, suchen eine Begründung? Nun, dieser Josef, den Brüdern war das bekannt, dass dieser Josef sie kontrolliert. Sie waren sich auch bewusst, dass einzig der dem Vater Sachen sagen könnte, die sie vertuschen, die sie verheimlichen, die der Vater nicht wissen darf. Nun, Josef musste dorthin, hatte einen klaren Auftrag, den er bewusst ausführen wollte. Er sagte zum Vater: Hier bin ich, bevor er den klaren Auftrag gehabt hatte. Seine Qualität von Josef, er war bereit zu allem, was der Vater von ihm verlangte. Er ging dann nach Sichem.
Da fand ihn ein Mann, wie er umherirrte auf dem Felde. Der fragte ihn und sprach: Wen suchst du? Er antwortete: Ich suche meine Brüder. Sage mir doch, wo sie hüten. Der Mann sprach: Sie sind von dannen gezogen, denn ich hörte, dass sie sagten: lasst uns nach Dothan gehen. Da zog Josef seinen Brüdern nach und fand sie in Dothan.
Es war abgemacht, mit dem Vater nach Sichem zu gehen. Der Vater war sich dessen bewusst, die Brüder sind in Sichem. Darum schickte der Vater den Josef nach Sichem. Und dort irrte Josef umher auf dem Feld überall. Er suchte die Brüder, er fand sie nirgends. Und ein Bürger sieht, wie dieser junge Mann umherirrt und fragt ihn, was los ist. Ja, ich suche meine Brüder mit der Herde. Der konnte ihm Auskunft geben, sie sind nicht mehr hier, sie sind weggezogen. Aber ich habe noch gehört, dass sie gesagt haben untereinander, wir gehen nach Dothan. Das war wieder eine andere Entfernung und Richtung. Also sie gingen in eine Richtung, wo weder der Vater noch Josef sie kontrollieren konnte. Der Grund ist uns nicht angegeben, aber die Brüder waren ja sehr selbstständig, milde ausgedrückt.
Als sie ihn nun sahen von Ferne, ehe er nahe zu ihnen kam, machten sie einen Anschlag, dass sie ihn töteten und sprachen untereinander, seht, der Träumer kommt daher. So kommt nun und lasst uns ihn töten und in eine Grube werfen und sagen, ein böses Tier habe ihn gefressen. So wird man sehen, was seine Träume sind.
Also, diese Träume, an die diese Brüder festgeglaubt haben, wir hatten so Angst vor Josef. Lasst uns ihn töten. Als er noch in der Ferne war, hat nichts Böses getan oder gesagt. Ihr Hass war derart groß. Wir müssen ihn töten. Wir wollen ihn töten. Wir wollen ihn ermorden. Und wie eben Berufsmörder das machen, sie haben auch einen Weg schon ausstudiert. Sie wollen ihn töten, in eine Grube werfen und dann sagen, ein böses Tier hat ihn gefressen. Das hat sie auch nachher annähernd ausgeführt. Meine Lieben, Josef von der Ferne wird derart gehasst, ob er jetzt nun eine böse oder gute Absicht hatte. Er kam im Auftrag des Vaters. Und genauso auch Jesus Christus. Er kam in diese Welt im Auftrag des Vaters. Was taten damals die frommen religiösen Führer? Das war die religiöse Elite von Israel. Die riefen, kreuzige, kreuzige ihn. Von allem Anfang an machten Herodes und diese Leute gegen diesen neuen König von Israel einen Plan. Herodes tötete die Kinder unter 2 Jahren in Bethlehem. Und dieser Hass, diese Angst vor diesem Menschen, Jesus, nach ihrer Ansicht, es war der Sohn Gottes, den Gott in diese Welt gesandt hatte. Der Vater hat seinen Sohn hingesandt, wie Josef vom Vater gesandt wurde zu den Brüdern. Und die Seinen nahmen ihn nicht an. Wir sehen, Jesus litt von allem Anfang an. Er litt, er wurde verfolgt. Man wollte ihm nach dem Tod trachten. Nicht nur Herodes, sondern die ganze religiöse Clique. Das hat sich seither nicht verändert. Wenn die Menschen nicht erfüllt sind mit dem Herrn Jesus Christus, dann sind sie eben böse. Wir brauchen die Gnade. Wir brauchen die Erlösung durch das Blut Jesu Christi. Sonst sind wir von Jugend auf böse und bleiben böse. Wenn es drauf und dran kommt, wenn der Neid zu Hass sich verwandelt, sind wir bereit sogar zu morden. Wenn nicht mit der Tatwaffe, wenigstens in Gedanken oder mit Rufmorden. Böse Nachsage. Meine Lieben, vielleicht haben wir den Eindruck, wir sind gar nicht so weit entfernt von der Logik dieser Brüder. Ohne Jesus, wenn der Mensch nicht erlöst ist, früher oder später kommt dieser Hass in irgendeiner Begebenheit oder Form zum Ausdruck. Wenn nicht gerade mit dem Messer die Leute erstochen werden, die Feinde, sondern dann mit Rufmorden, mit böser Nachrede und so weiter. Wir sehen, Gott unterscheidet das Gute und das Böse. Wir sind von Natur aus böse, aber Jesus Christus verändert uns durch seine Gnade, durch seine Erlösung, durch seine Liebe und lässt uns neue Menschen werden, indem er uns durch den Heiligen Geist eine Neugeburt schenkt, ein neues Denken und Trachten.
Als das Ruben hörte, wollte er ihn aus ihren Händen erretten und sprach: Lasst uns ihn nicht töten. Und weiter sprach Ruben zu ihnen: Vergießt nicht Blut, sondern werft ihn in die Grube hier in der Wüste und legt die Hand nicht an ihn. Er wollte ihn aber aus ihrer Hand erretten und ihn seinem Vater wiederbringen.
Wer war dieser Ruben, der plötzlich anders denkt als die Brüder? Er war in der Minderzahl. Die Mehrzahl der Brüder, man redet jetzt nur, ihn zu töten, den Josef. Alle waren sich eins, aber jetzt, wo es darauf ankommt, hat es doch noch auch unter den Brüdern einen, der das Unrecht erkennt. Und er will Josef erretten. Wir sehen, wo Angriffe sind, da ist Errettung auch in Sicht. Gott lässt die Seinen nicht im Stich. Er gibt uns nicht einfach Preis. Nein, er lenkt die Herzen wie Wasserbäche. Dieser Ruben war der älteste Sohn, war der erste Sohn der Lea, der Frau, die Jakob bekam. Widerwillig musste er sie annehmen von Laban, denn sie gefiel ihm absolut nicht. Ihm gefiel die Rahel. Und dieser Ruben war der erste Sohn. Die Mutter Lea sagt ja, Gott sieht mein Elend, das nicht geliebt sein. Und dieser Ruben, der am allermeisten Grund gehabt hätte, von den vererbten Sachen, den Josef zu töten, den Sohn der Rahel, er war plötzlich anders. Gott kann die Herzen lenken. Er lenkt die Herzen wie Wasserbäche. Er kann auch aus schlimmen Feinden Beschützer machen, in Einzelfällen. Nun, er sagte zu den Brüdern, nicht töten, wir werfen ihn in eine Zisterne, in eine Grube. Dort hat es ja kein Wasser drin in diesem Moment. Und er dachte, er sagte es nicht, aber er dachte, er werde ihn heimlich dann dort herausholen, wenn sie heimgehen und ihn dem Vater wiederbringen. Es war eine gute Absicht, aber es war eine Absicht, die doch verschleiert war. Hätte er ganz klar seinem Bruder gesagt, was ihr macht, ist Unrecht, das dürft ihr nicht machen, ich bin dagegen, hätte er sie ihn auch getötet. Das sind heute viele Menschen, sie wissen, was richtig und was falsch ist, aber sie haben den Mut nicht, ganz offen dazu zu stehen. Sie suchen vielleicht mit einem Ränkespiel den Einzelnen doch zu helfen. Josef wurde von Ruben nicht gerettet. Er kam wohl in die Grube hinein, das machten sie noch nach. Aber sie dachten, wir nehmen ihn raus und wir töten ihn dann. Josef wurde in die Grube geworfen.
Bist du auf Erden gar oft allein und will dein Herz auch traurig sein, dann blick nach oben zum Himmelszelt. Dort ist die Heimat, die bessere Welt. Denk an die Heimat, die schöne Heimat, die Heimat droben im Himmelslicht. Oh, lass dein Sagen und all dein Klagen, denk an der Blick nach oben erquickt das Herz, lenkt die Gedanken doch himmelwärts. Denk an die Heimat, die schöne Heimat, die Heimat droben im Himmel. Lange, dann geht es heim. Wir werden ewig bei Jesus sein. Dort sind nicht Sorgen, nicht Leid und Pein. Ja, diese Heimat, sie wartet da.
Als nun Josef zu seinen Brüdern kam, zogen sie ihm seinen Rock aus, den bunten Rock, den er anhatte, und nahmen ihn und warfen ihn in die Grube. Aber die Grube war leer und kein Wasser darin. und sie setzten sich nieder, um zu essen. Indessen hoben sie ihre Augen auf und sahen eine Karawane von Ismaelitern kommen von Gilead mit ihren Kamelen. Die trugen kostbares Harz, Balsam und Myrrhe und zogen nach Ägypten.
Sie warfen den Josef eine Grube. Sie zehrten von ihm den schönen Rock, den der Vater ihm geschenkt hat, als einziger. Ihr Neidobjekt, der schöne Rock, der sie ständig reizte, musste weg. Aber ihr Herz hat sich dadurch nicht verändert. Ich habe das oft beobachtet, Menschen, die sehr neidisch sind, auch wenn der Grund zum Neidischsein weg war, der Neid ging weiter. Weil der Neid nicht in erster Linie bewirkt wird durch etwas, sondern der Neid schlummert inwendig im unerlösten Menschen. Und wir sehen, kaum war Josef dort, sie warfen in die Grube. Und sie setzten sich und aßen. Sie konnten noch gut essen miteinander. Sicher nicht ein feudales Essen, aber sie waren zufrieden. Sie hatten das Ziel erreicht, sie hatten Appetit zum Essen. Und als sie die Augen aufhoben, sahen sie eine Karawane kommen von Ismaeliten. Und auch das war ja Nachkommen Esaus, auch im feindlichen Lager. Im Gegensatz zu Isaac, der der Verheißene war, und Esau war der Fleischliche von der Hagar. Wir sehen, die Geschichte wiederholt sich auch in Israel immer wieder in einer Form.
Da sprach Juda zu seinen Brüdern: Was hilft's uns, dass wir unseren Bruder töten und sein Blut verbergen? Kommt, lasst uns ihn den Ismaeliten verkaufen, damit sich unsere Hände nicht an ihm vergreifen. Denn er ist unser Bruder, unser Fleisch und Blut. Und sie gehorchten ihm.
Juda, das war der vierte Sohn von der Lea, hatte ein Herz noch offen. Er wollte nicht den Josef töten lassen. Und zwar nicht wegen Josef, sondern er wollte nicht Schuld auf sich laden. Er wollte den Josef erretten, damit sie doch als Brüder gut dastanden. Wir sind hier bei Juda. Er wollte den Josef erretten. Er wollte nicht, dass er getötet wird. Aber er machte gleichzeitig den negativen Vorschlag, lass ihn verkaufen an die Ismaeliten. War das die Lösung des Problems? Dadurch, weil ein Mann, der Juda, nicht mit Ruben ihn wirklich retten wollte und nach Hause bringen wollte. Er wollte ihn auch weghaben, aber auf feinere Art. Das ist dann eine Feindschaft dennoch, aber Gott kann sie auch gebrauchen. Nun, dem Vater muss ja das dann gesagt werden, was passiert ist. Wer neidisch ist, wer Böses tut, kommt mehr und mehr in eine Situation hinein, die von Gott geahndet wird. Die Brüder werden distanzierter und distanzierter von dem heiligen Gott. Josef wurde verkauft. Und das Interessante der ganzen Geschichte ist, Josef jammert nicht dabei. Er wehrt sich nicht. Er bedroht die Brüder nicht, Gott wird euch dann schon strafen. Er schweigt, er wird verkauft, er kann nicht protestieren. Haben ihn damals, als er verkauft wurde, als in die Grube geworfen wurde, seine Träume gestärkt, dass er sich an die hielt? Oder hat er einfach alles erduldet? Das sagt uns die Bibel nicht genau. Aber er war duldsam, er trug diese schwere Last. Er war bereit zu leiden von den Brüdern, die ihn jetzt in den Händen hatten.
Steh ich auch mitten im Sturm, Jesus, mein Heiland, ist da.
Als aber die midianitischen Kaufleute vorüberkamen, zogen sie ihn heraus aus der Grube und verkauften ihn um 20 Silberstücke den Ismaelitern. Die brachten ihn nach Ägypten.
Sie verkauften ihn um 20 Silberlinge. Auch Jesus wurde verraten und verkauft durch Judas. Eine Geschichte, die sich immer wiederholt. Das Böse, das Geld, das alles ist ein Zusammenhang. Es ist nicht gesagt, wer das Geld einkassiert hatte von den Brüdern, aber auf alle Fälle, einer war nicht mit dabei, nämlich Ruben. Ruben hatte sich distanziert, auch örtlich von ihnen. Er wollte ja den Josef zurückbringen zum Vater. Er hätte ganz sicher gesagt, nein, der wird nicht verkauft. Josef wurde verkauft. Für Josef begann ein Weg, der niemand richtig zeichnen konnte. Ging es durch einen schweren Leidensweg oder einen Weg der Herrlichkeit? Josef konnte das nicht wissen. Aber eines ist sicher, im Moment ist er verkauft, er ist verraten, er ist verworfen. Genauso wurde Jesus auch verworfen. Verraten und zum Schluss gekreuzigt.
Als nun Ruben wieder zur Grube kam und Josef nicht darin fand, zerriss er sein Kleid und kam wieder zu seinen Brüdern und sprach, der Knabe ist nicht da, wo soll ich hin? Da nahmen sie Josefs Rock und schlachteten einen Ziegenbock und tauchten den Rock ins Blut. und schickten den bunten Rock hin und ließen ihn ihrem Vater bringen und sagen: Diesen haben wir gefunden, sieh, ob es deines Sohnes Rock sei oder nicht.
Er hatte einen Ausweg, Ruben, wie bereits erwähnt. Er war enttäuscht, geschlagen, traurig. Er zerriss seine Kleider aus Trauer, was da hier passiert ist. Josef ist verschwunden. Und nachher, was machen die Brüder? Sie müssen einen Vorwand dem Vater geben und tauchen den Rock von Josef in das Blut von einem Ziegenbock, den sie extra dafür geschlachtet haben, tauchen ihn ein, verpacken ihn und jemand wird beauftragt, diesen Rock dem Vater zu bringen und zu fragen, ist das etwa der Rock von Josef, von deinem Sohn, nicht von unserem Bruder, von deinem Sohn. Das ist derselbe Geist wie beim verlorenen Sohn, der Gerechte, der zu Hause blieb. Dieser, dein Sohn, ist zurückgekommen. Das ist diese Entwicklung des menschlichen, feindlichen Herzens. David ließ den Uria töten, weil er seine Sünde anders nicht mehr verdecken konnte. Wir sehen hier schon bei den Brüdern und von allem Anfang an, seit dem Sündenfall, versucht der Mensch seine Sünde, seine Bosheit, seinen Neid, seinen Hass, sein Morden mit Lügen zu verduschen und so tun, als wären sie nicht schuldig. Das spielt sich heute in der Grundpolitik ab, tagtäglich. Eine Macht beschuldigt die andere, bis es dann Krieg gibt. Das wickelt sich aber auch ab in vielen Ehen, auch zwischen Eltern und Kindern, auch in Gemeinden oder sogar Missionswerken. Wo Neid ist, da ist Sünde, da ist Hass und Mord möglich. Schrecklich oder nicht. Wir müssen an die Brust schlagen und sagen, Herr, vergib mir, reinige mich, wenn ich je solche Gedanken hatte. Meine Lieben, sie verduschten ihre böse Tat, als wären sie nicht beteiligt daran gewesen. Sie halten sich so fein raus.
Er erkannte ihn aber und sprach, es ist meines Sohnes Rock. Ein böses Tier hat ihn gefressen, ein reißendes Tier hat Josef zerrissen. Und Jakob zerriss seine Kleider und legte ein härenes Tuch um seine Lenden und trug Leid um seinen Sohn lange Zeit.
Also, als Jakob diesen Rock sah, er erkannte ihn sofort. Das ist der Rock, den er dem Josef extra machen ließ. Und jetzt ist Josef verschwunden. Ist nicht mehr da. Böse Tiere haben ihn zerrissen. Natürlich waren es böse Tiere, diese Brüder. Menschen sind oft ärger als böse Tiere. Er trauerte um Josef. Jakob glaubte dieser Täuschung, dieser Lüge. Hätte er den Herrn gefragt, hätte ihm Gott vielleicht gesagt, was wirklich passiert ist. Oft, wenn wir etwas verlieren, verlieren wir auch den Kopf und den Kontakt mit Jesus. Dass wir nur den Verlust sehen und dann die richtige Ursache nicht mehr erkennen können. Das passierte jetzt dem Jakob. Er war dabei unglücklich. Ja, er hat die Leiden dieser Zeit, mächtige Leiden. Sein Lieblingssohn, der mit ihm zusammen noch etwas zum Rechten schaute, er ist weg. Seine Hoffnung ist verschwunden, musste schrecklich sterben. Tier hat ihn zerrissen. Jakob war traurig und er blieb traurig.
Help, weil mich fest hält deine Stärke.
Und alle seine Söhne und Töchter kamen zu ihm, ihn zu trösten, aber er wollte sich nicht trösten lassen und sprach: Ich werde mit Leid hinunterfahren zu den Toten, zu meinem Sohn. Und sein Vater beweinte ihn.
Hören wir gut. Alle Söhne und alle Töchter kamen zu Jakob, um ihn zu trösten, was da passiert ist. Vielleicht hast du das auch schon erlebt, dass deine Übeltäter dich trösten wollten nachher. Wir sehen, wie unverfroren, wie böse, wie heuchlerisch die Neider waren. Sie sahen den elenden Vater in Not, in Trauer. Und die Täter, die Übeltäter, die wollten ihn trösten. Es wäre doch anders richtig gewesen, wenn sie dem Vater ihre schwere Sünde bekannt hätten, den ganzen Schwindel, dass sie Josef verkauft hätten. Warum haben sie das nicht gemacht? Neider sind Heuchler. Das geht zusammen. Ein Neider kann sagen, nein, ich bin nicht neidisch. Nur die Gründe werden immer von den anderen gemacht, beschuldigt immer die anderen. Das waren die Brüder Josefs. Sie hat dann eine böse Tat getan, den Vater zu Tode betrübt. Und sie wollen in ihrer Lügenhaftigkeit den Vater trösten. Sie konnten doch den Vater nicht trösten, sie waren ja selber schuldig. Wir können den Mitmenschen nicht trösten, wenn wir selber schuldig sind. Da müssen wir Buße tun. Wir müssen die Sünden gereinigt bekommen durch das Blut Jesu Christi. Wir müssen frei werden von Neid und Hass und Bosheit und Heuchelei. Das ist ein Maximum von Heuchelei, dass sie das machten, oder nicht? Sie konnten den Vater nicht trösten. Heute würde man sagen, ja, der alte Mann ist psychisch krank geworden. Der übertreibt. Kann ja mal passieren, dass ein Kind stirbt. Warum konnte er nicht getröstet werden? Weil er ganz genau wusste, mit Josef ist was Schlimmes passiert. Er war ein unaufgeklärter Fall für ihn, aber vor Gott war der Fall aufgeklärt. Wir sehen dann später, durch welche Nöte die Brüder geführt wurden. Aber heute sind sie noch Sieger. Es bleibt niemand ungestraft, wenn er neidet, wenn er hasst und so böse Sachen macht und Rufmorde macht oder Todesandrohungen ausführt. Meine Lieben, weder Ruben noch Juda konnten den Vater trösten. Obwohl Ruben den Josef Vater wieder zurückbringen wollte. Aber jetzt konnte er auch nicht bekennen, er musste um sein Leben bangen. Seine Brüder hätten ihn auch umgebracht. Die Herzen der Brüder waren nicht verändert. Der Neider bleibt ein Neider, der Boshafte ein Boshafter. Aber sie wollen den Vater trösten.
Still, werde still, in mir du mein Gedanke. Lege alles ab, alles was dich hält. Trete hin vor Gott und lass dich füllen, du meine Seele jetzt, so werde still. Geist, Geist ist, was belebt und füllt mit Segen. Danken stehen wir hier vor unserem Gott. Er berührt das Herz mit seinem Frieden. So sei
Aber die Midianiter verkauften ihn in Ägypten an Potiphar, des Pharao Kämmerer und Obersten der Leibwache.
Ja, sie verkauften den Josef, diese Karawane, verkauften Josef sicher mit Gewinn. Den Potiphar, wird uns auch gesagt, wer der Potiphar war. Der Potiphar war Kämmerer von Pharao, also in höchster Stelle. Und er war der oberste Beamte und Verantwortliche der Garde, die den Herrscher bewachen mussten, schützen mussten. Das war ein Mann, der viel leisten musste, eine große Verantwortung hatte, und dieser kaufte diesen Josef. Sicher hatte dieser Mann auch Menschenkenntnisse und erkannte in Josef ein aufrichtiger Mensch. Gott sorgte für eine Lösung für Josef. Waren seine Leiden damit fertig? Die Geschichte lehrt uns anders, mehr später dazu. Aber Josef war nicht tot, sondern ganz da beim ägyptischen Herrscher durch Potiphar. Wir werden später, sie hatte auch Verantwortung, aber die Bosheit ist überall da. Wir können die Frage stellen, warum musste Josef das alles leiden? Was hatte Gott vor? Das Wort Gottes sagt, es geht durch Leiden zur Herrlichkeit. Das Wort Gottes tröstet uns, wenn wir in Leiden sind. Ja, es ist unsere Überzeugung, unsere Gewissheit, dass diese Zeit Leiden nicht einfach nur Leiden sind, wenn wir in Jesus Christus sind. Josef war dem Vater gehorsam. Er war nicht bösartig, vielleicht leichtsinnig im Erzählen seiner Träume. Gott hat für diese Leute immer einen Ausweg. Weil diese Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen der Herrlichkeit, die uns offenbart werden soll. Wir sind gespannt, wie Josef diese Herrlichkeit erlebte, wie Gott eingriff, wie er auch weiter zu leiden hatte. Er war ein Mensch, der viel zu leiden hatte. Er hat auch mit seinen Brüdern zu leiden, als Jakob gestorben war. Es hörte nicht einfach da mal auf. Aber er trug sie. Und genau so unser Herr Jesus Christus erlitt. Merken wir uns gut, Josef litt sehr viel, aber Jesus Christus hat mehr gelitten. Josef wurde von den Brüdern verworfen, der Jesus Christus wurde von den Seinen verworfen, sie haben ihn nicht aufgenommen. Josef machte sicher auch einzelne Fehler. Er stammte ja normal von zwei Menschen ab. Aber Jesus Christus, der Sohn Gottes, gezeugt durch den Heiligen Geist, auch von einem Menschen geboren, von Maria, er war Gottes Sohn, ohne Sünde. Ihm konnte man gar nichts vorwerfen. Doch wurde ihm immer wieder vorgeworfen, auch heute wagen es die Leute, Jesus zu beschuldigen, Gott zu beschuldigen, warum lässt Gott das und das zu, auch wenn sie an Gott nicht richtig glauben. Wir leben in einer Zeit, wo auch wir Gläubige mehr und mehr beschuldigt werden. Aber Jesus ist Sieger. Und merken wir uns gut, wenn wir Jesus nachfolgen. Unser Leben ihm offenlegen und nicht wie die Brüder weiter heucheln. Da macht er uns fähig, dass wir andere trösten können, die auch in Not sind. Aber ein Heuchler kann niemand trösten. Ein Heuchler kann das nicht. Er ist unehrlich, ein Neider nicht. Aber Jesus verändert uns. Wenn wir unser Leben dem Herrn Jesus Christus offenlegen, unsere Sünden ihm bekennen, unser Leben ihm ganz geben, bereit sind, auch vor den Menschen alles zu ordnen, wenn wir bereit sind, seinen Weg, seinen Willen über unser Leben zu stellen, erleben wir seine Gnade, seine Liebe ganz sicher. Und dann haben wir auch die Gewissheit der ewigen Herrlichkeit.
Es eilt die Zeit, die Stunden fliehen, und niemand hält sie auf. Auch deine Jahre gehen dahin, wie schnell auf Wogenlauf. Komm, ehe der letzte Tag versieht, schon ist der Abend nah. Als wenn es Licht im Dunkel blieb, das Kreuz von Golgatha, das Kreuz von Golgatha. Der Heiland wartet mit Geduld, der dich unendlich liebt. Er ist der alle deine Schuld durch seinen Tod vergibt. Komm, ehe der letzte Tag versieht, schon ist der Abend nah. Als helles Licht im Dunkel blieb, das Kreuz von Golgatha, das Kreuz von Golgatha.
Dein Sündenleid kennt Jesus schon, er gab dafür sein Blut. O glaub an ihn, den Gottes Sohn, und es wird alles gut.
Komm, ehe der Welt Erlösung bringt, das Kreuz von Golgatha, das Kreuz von Golgatha.
Und Gottes Liebe ist ausgegossen in unser Herz. Wir müssen nicht oberflächlich Lösungen suchen, wie das Ruben gemacht hat. Er hat ja keinen Erfolg damit. Auch der Juda, trotz guter Meinung und Hintergedanken, Josef wurde dennoch sehr spät noch durch Tiefen geführt, wie wir sicher niemand das wünschen möchte. Meine Lieben, Jesus hilft uns, er macht uns frei, aber übergib heute ihm dein Leben. Schiebe nicht hinaus, beschuldige nicht ständig die anderen. Schlage in dich. Wenn wir in uns schlagen, Jesus hilft uns ganz sicher. Er hilft uns, er macht aus uns neue Menschen, er schenkt uns den Heiligen Geist, wenn unsere Sünden gereinigt sind, unsere Herzen. Er lebt uns, er bringt uns zum Ziel. Und wir erkennen dann, dass auch diese Leiden, die wir erduldeten, die auf uns zukamen oder noch kommen, nicht ins Gewicht fallen für die ewige Herrlichkeit. Auch die Herrlichkeit, die wir jetzt schon einatmen dürfen im Voraus. Die Gegenwart Jesu Christi, seine Hilfe ist auch in diesem Leben Wirklichkeit. Wir sehen ihn, wir sehen sein Wirken, wir sehen seine Liebe, wir sehen seine Allmacht und seinen Sieg. Wir erleben ihn. Jesus ist wunderbar und herrlich. Es ist herrlich, mit Jesus zu gehen. Aber er will unser Leben ganz. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns hilfst, uns liebst, denn du hast für uns gelitten. Ja, du kannst uns trösten, ja noch mehr, du kannst uns sogar erlösen. du gibst den Menschen, die an dich glauben, zu dir kommen, das Leben dir ausliefern, ein neues Leben. Und dass wir auch in den Leiden deine Herrlichkeit erleben dürfen. Dass wir wissen dürfen, du bist wunderbar und herrlich, du machst keine Fehler. Wir sind in deinen Händen geborgen und sicher. Ja, du bist treu. Wir preisen dich, Herr Jesus, und danken dir, dass du uns erlöst hast, dass du uns auch heute bewahrst, dass du mit uns bist. Du hilfst uns in jeder Not. Ja, wir dürfen deiner harren und auch zeitmäßig auf dich warten. Herr, du schenkst uns Geduld, du schenkst uns Freude, du schenkst uns Frieden, du schenkst uns Kraft. Ja, Herr, du bist wunderbar. Herr, segne uns und bewahre uns, dass wir nicht immer ständig jammern über das schwierige Leben, sondern dass wir glücklich sind in dir und wirklich andere Menschen trösten, ihnen die klare Erlösung von dir bringen, Zeugen sind und dass wir dir dienen und von ganzem Herzen dir angehören wollen. Du mögest uns jedes Einzelne segnen. Wir bringen auch alle Kranken, auch die vielen Einsamen, die Leidtragenden, die uns schreiben oder telefonieren. Herr, wir bitten dich um dein gnädiges, mächtiges Eingreifen. Du tust auch heute sichtbare Wunder. Du hilfst bedrängten Menschen, du greifst ein, du bist der Retter in der Not. Herr, wir danken dir, dass wir alles dir hinlegen dürfen und bitten dich, segne und bewahre uns. Amen.
Hoffnung hat mein Herz erfüllt, Hoffnung, die mich trägt, Hoffnung, die mein Sehnen stillt, Hoffnung, die mich erhebt, Hoffnung, die mein Herz erfüllt, mir Gottes Liebe zeigt. Hoffnung, die mich wissen lässt, Gottes Liebe bleibt. Wohin auch das Auge blickt, ist Hoffnungslosigkeit, ruhelose Menschen, Eitelkeit. Da seh ich wie von Ferne, so klar wie ein Kristall, wunderbares Leuchten, einen hellen Hoffnungsstrahl. Hoffnung hat mein Herz erfüllt, Hoffnung, die mich trägt, Hoffnung, die mein Sehnen stillt, Hoffnung, die mich erhebt, Hoffnung, die mein Herz erfüllt, mir Gottes Liebe zeigt.
Hoffnung, die mich wissen lässt, Gottes Liebe bleibt.
Wohin ich auch gehen mag, nur bei dir ist Heil, ruhen zu deinen Füßen das Beste. Teil. Bei dir nur will ich bleiben, denn ich vertraue dir. Glauben, lieben, hoffen ist deine offene Tür. Hoffnung hat mein Herz erfüllt, Hoffnung, die mich trägt, Hoffnung, die mein Sehnen stillt. Hoffnung, mich erhebt, Hoffnung, die mein Herz erfüllt, mir Gottes Liebe zeigt.
Hoffnung, die mich wissen lässt, Gottes Liebe bleibt.